Deutschlandfunk Nova. Update.
4 Tage Feuerpause. Das war die Vereinbarung zwischen der islamistischen Hamas und Israel und ein erstes Durchatmen. Für viele Geiseln, die von der Hamas freigelassen wurden und für deren Familien, aber auch für viele Menschen in Gaza, sagt unser Korrespondent Julio Segador.
Sie haben sie genutzt, um einfach mal wieder zu leben. Ich kann es nicht anders formulieren, weil sie hatten ja kaum die Möglichkeit, auf die Straßen zu gehen und das war jetzt wieder möglich.
Inzwischen wurde beschlossen, die Feuerpause um 2 weitere Tage zu verlängern. Erstmal. Kurz vor der Bekanntgabe haben wir mit Julio über die Situation rund um die Feuerpause gesprochen. Wundert euch also nicht, wenn er da noch davon spricht, dass er die Einigung noch nicht verifizieren kann. Außerdem schauen wir auf eine Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wende mich heute an Sie, weil unser Land einer schweren Bedrohung ausgesetzt ist. Einer Bedrohung, von der wir dachten, dass sie Vergangenheit ist.
Na, ist euch was aufgefallen? Das ist ein Deepfake. Ein Video, in dem der Bundeskanzler angeblich fordert, die AfD zu verbieten. Was bzw. wer hinter dieser Aktion steckt, hat sich unser Reporter Stefan Beuting angeschaut. Am Montag, den 27. November. Ich bin Nick Potthoff. Hi.
Deutschlandfunk Nova.
4 Tage Feuerpause. Das war die Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Und morgen früh läuft diese Feuerpause aus. Die Hamas sollte Geiseln freilassen. Im Gegenzug sollte Israel palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen freilassen. So sollte die Feuerpause genutzt werden. Ob die jetzt aber vielleicht doch verlängert wird, das hängt auch davon ab, ob die für heute geplante Freilassung weiterer Geiseln auch tatsächlich klappt. Über die aktuelle Lage spreche ich mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Julio Segador. Julio, wie haben die Menschen auf beiden Seiten die letzten 4 Tage die Feuerpause jetzt eigentlich genutzt?
Also sie haben sie genutzt, um vielleicht einfach mal mit dem Gazastreifen zu beginnen, weil das wirklich, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Sie haben sie genutzt, um einfach mal wieder zu leben. Ich kann es nicht anders formulieren, weil sie hatten ja kaum die Möglichkeit, auf die Straßen zu gehen. Und das war jetzt wieder möglich, ohne Angst bombardiert zu werden, auf die Straßen zu gehen, auf die zerstörten Straßen, muss man sagen. Dann ganz wichtig, sich einfach mal mit Vorräten auch eindecken. Wir wissen, dass ja seit Beginn dieser Waffenpause auch sehr, sehr viele Güter, Hilfsgüter jetzt in den Gazastreifen reingekommen sind. Nahrungsmittel, sauberes Wasser, Medikamente, medizinische Geräte. Und da können sich natürlich viele einfach mal eindecken, die vermutlich wirklich sehr, sehr prekär gelebt haben in den vergangenen Tagen. Und das sind Dinge, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind, auch, dass sie nach ihren Liebsten einfach mal fahnden können, weil sehr, sehr viele Familien ja getrennt worden sind in dieser Zeit. Also aus vielen Gründen, denke ich, sind die, die mit am meisten davon profitieren jetzt, ist die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Ja, und in Israel ist natürlich eine unglaubliche Hochstimmung auch zu verspüren, weil eben die ersten Geiseln seit Freitagabend freigelassen worden sind. Die Bilder, die man da gesehen hat, das sind Bilder, die man wirklich nicht vergessen wird, wenn man auch in so einer Menschenmenge Mann drin war. Also man merkt, da ist viel, viel Euphorie da, aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, ja, die Euphorie haben wir jetzt, aber in ein paar Tagen ist möglicherweise die Waffenruhe nicht mehr da. Sie hat dann möglicherweise keinen Bestand und dann sind aber weiterhin Geiseln in der Hand der Hamas und dann sieht es ein bisschen anders aus.
Ja, es sind ja immer noch rund 180 Geiseln in der Hand der Terrororganisation der Hamas. Wie stehen denn die Zeichen dafür, dass heute weitere freigelassen werden?
Also es gab eigentlich den ganzen Tag Verhandlungen. Da geht es um eine Liste mit 11 Namen. So viele werden heute freigelassen und auf dieser Liste standen ursprünglich 9 Kinder und 2 ältere Frauen. Und dagegen hat wohl Israel jetzt Einspruch erhoben, weil es von Anfang an die Vereinbarung gab, dass eigentlich mit Kindern auch die Eltern, also vor allem die Mütter eben dabei sind und dass Familien nicht getrennt werden. Und die heutige Liste hat wohl dagegen verstoßen. Da wurde jetzt den ganzen Tag verhandelt. Jetzt ist es so, dass wohl, und leider Gottes für diese beiden älteren Frauen, die sind von der Liste runtergekommen, sind 2 Mütter raufgekommen und jetzt sieht so aus, dass das Ganze in Gang kommt langsam. Also sie sind noch nicht dem Roten Kreuz übergeben worden, diese 11 Geiseln, aber es sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus.
Jetzt habe ich eingangs gesagt, diese Feuerpause war ursprünglich für 4 Tage vereinbart. Es war ja von Anfang an festgelegt worden, dass die eventuell auch verlängert werden kann über diese 4 Tage hinaus. Da wird gerade hart verhandelt. Weiß man da irgendwas über die Bedingungen, die beide Seiten da stellen?
Ja, in diesen Minuten, wo wir reden, kommen die Eilmeldungen allerdings nicht aus Israel, sondern aus Katar. Katar ist ja einer dieser Staaten oder dieser Staat, der zentral vermittelt hier in diesem Konflikt, weil er sehr, sehr gute Beziehungen zu Hamas hat und auch von Israel als seriöser Makler eigentlich wahrgenommen wird. Und eben wird gesagt, dass diese Waffenpause möglicherweise um 2 Tage verlängert wird. Also ich kann das Ganze hier aus Israel nicht verifizieren. Das ist aber das, was aus dem Außenministerium in Katar momentan dringt. Und nachdem ja Katar, wie gesagt, mit der zentrale Vermittler ist, könnte da durchaus was dran sein, dass nochmal 2 Tage Waffenruhe draufgesetzt werden. Und pro Tag Waffenruhe hatte man sich ja auch verabredet, werden 10 Geiseln freigelassen. Also das wären dann nochmal 20 Geiseln mehr, die freigelassen werden. Auf der anderen Seite natürlich 60 palästinensische Häftlinge, die auch zusätzlich freikommen aus den Gefängnissen hier in Israel.
Jetzt ist ja auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seit gestern in Israel zu Besuch. Hat der da irgendeinen Einfluss, was diese Feuerpause oder die Verhandlung angeht?
Nein, der hat da keinen Einfluss, auch in seiner Funktion als Präsident, als Bundespräsident. Er hat ja keine exekutive, also politische Befugnis. Also nein, er war hier, um einfach wirklich auch Israel zu sagen, wir stehen an eurer Seite, wir sind solidarisch mit dem, was euch geschehen ist. Aber wir empfinden auch Solidarität, was ihr macht, weil er hat gesagt, Solidarität mit Israel als Opfer, aber auch Solidarität mit Israel, das sich wehrt. Also auch Unterstützung auch für den Krieg, den Israel eben mit der Hamas führt. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass in Zeiten, wo ja die öffentliche Meinung sehr, sehr schwierig wird für Israel, weil viele, viele Israel jetzt vorwerfen, dass hier ein Genozid verübt wird, was auch immer. Man kann ja sehr, sehr viel lesen weltweit. Dass in so einer Situation der deutsche Bundespräsident sagt, wir stehen an eurer Seite, das ist symbolisch schon sehr, sehr wertvoll.
Die Infos von unserem Korrespondenten Julio Segador. Kurz nach unserem Gespräch kam dann auch die Meldung, dass die Feuerpause im Nahostkrieg, die morgen früh ausgelaufen wäre, um 2 Tage verlängert wurde.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vorletzte Woche, da hat das Bundesverfassungsgericht der Regierung einen ziemlichen Strich durch die Haushaltsrechnung gemacht. Die Regierung hatte nicht genutzte Kredite aus der Corona-Pandemie für die Energiewende eingeplant und sie hat Geld aus weiteren sogenannten Sondervermögen für die Energiepreisbremse benutzt und das hat das Gericht sozusagen als Zweckentfremdung verboten. Jetzt hat sich die Bundesregierung eine Lösung einfallen lassen. Katrin Silke aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Welche Lösung ist das?
Ja, es ist erstmal eine Teillösung, denn insgesamt fehlten nach dem Urteil im Haushalt 60 Milliarden Euro, aber immerhin knapp 45 Milliarden, schon ausgegebene Milliarden, muss man sagen, sind mit der Teillösung praktisch abgesichert. Und die heißt Nachtragshaushalt. Das Kabinett hat am Nachmittag für dieses Jahr einen Nachtragshaushalt beschlossen, der die Ausgaben eben rechtlich absichern soll. Also in Zukunft absichern soll, denn dieser Plan funktioniert auch nur, wenn jetzt noch der Bundestag mitspielt.
Okay, was muss der Bundestag noch machen?
Der muss für dieses Jahr nachträglich eine Notlage erklären, mit der der Nachtragshaushalt begründet werden kann. Das Kabinett schlägt laut Finanzministerium vor, dass der Bundestag als Grund den Krieg in der Ukraine nennt und dem damit verbundenen Energiepreisschock, wie es wörtlich heißt. Das soll jetzt noch im Dezember passieren und durch diesen Schritt wiederum kann die Regierung die sogenannte Schuldenbremse, die im Grundgesetz verankert ist, nochmal aushebeln, sogar mit der gleichen Begründung wie im Jahr davor.
Okay, die Schuldenbremse ist ja dieses Ding, was eigentlich nur ganz wenige Schulden erlaubt, ne?
Genau, die ist eigentlich dafür da, dass der Staat keine großen neuen Schulden aufnimmt und seine ganzen Kosten weitgehend durch Steuergelder deckt. Der Grund ist, dass ja geliehenes Geld den Staat viele Zinsen und damit neues Geld kosten. Allerdings wird die Bremse schon das 4. Jahr in Folge ausgehebelt. Und da stellt sich dann die Frage, ob das Gesetz dazu noch so sinnig ist. Denn bestimmte Investitionen sind ja auch nötig, um noch viel höhere Folgekosten abzuwenden. Aber in diesem aktuellen Fall muss der Staat jetzt eben 45 Milliarden neu an Krediten aufnehmen, die die Schuldenobergrenze zusätzlich übersteigen. Die Tagesschau, die meldet inzwischen sogar, dass der Staat, die Regierung insgesamt 70 Milliarden Euro an Neuschulden dieses Jahr machen wird und eigentlich unerlaubt, weil es ja die Schuldenbremse gibt.
Ob jetzt 60 oder 70, es fehlen auf jeden Fall etliche Milliarden,
die
Bundesregierung für die Energiepreisbremse ausgegeben hat und für andere Investitionen in Klima und Wirtschaft eingeplant hatte. Ein Großteil soll jetzt aus neuen Schulden bezahlt werden. Dazu hat das Kabinett heute einen Nachtragshaushalt beschlossen. Damit der Plan aufgeht, muss jetzt noch der Bundestag eine Notlage erklären. Katrin Sielke war das aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr es heute geschafft, den ganzen Tag trocken zu bleiben? Weil bei dem Wetter war es nicht so einfach. Es hat, glaube ich, überall in Deutschland heute mal geregnet. Ich bin klatschnass hier angekommen, weil ich keine Regenklamotten mitgenommen hatte. Der alte Fehler. Und als ich heute Morgen mit dem Fahrrad losgefahren bin, da war es halt noch trocken. Ich habe nicht nachgedacht. Naja, nicht nass werden war hier in der Redaktion auch einhellig oben auf der Themenagenda, unabhängig von mir. Wir sprechen darüber mit Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Du fährst ja auch bei jedem Wetter Fahrrad. Bist heute aber auch mit nassen Füßen angekommen, ne?
Ja, und das liegt wahrscheinlich daran, ich habe eher eine billige Regenhose von einem Sportdiscounter. Die ist nicht so super wasserdicht. Aber ich liebe die einfach, weil die unten dran Überzieher für die Schuhe integriert hat. Mm. Und meine Schuhe dann in der Regel trocken bleiben, ohne dass ich noch extra Gamaschen irgendwie drüber ziehen muss. Und heute hat das nicht so gut funktioniert, weil ich die falschen Schuhe anhatte, nämlich so durchlässige Sneaker.
Ah ja, das war bei mir auch ein Problem. Aber würdest du jetzt sagen, bei deiner Hose, die ist jetzt nicht dicht, weil sie grundsätzlich nicht so gute Qualität hat, nicht so gut verarbeitet ist, oder weil sie vielleicht schon ein bisschen älter ist?
Ich würde sagen, es ist eine Kombi aus beiden. Also es gibt ja einfach grundsätzlich Qualitätsunterschiede bei Regenkleidung, ne? Wie lange und welcher Regenmenge das Material standhält, sodass du drunter trocken bleibst. Und dazu kommt einfach, dass bestimmte Bereiche einer Regenhose beim Radfahren, zum Beispiel die Knie oder die Oberschenkel, oft ein bisschen unter Spannung sind, wenn man da mit so fährt. Und dadurch das Material im Laufe der Zeit mehr beansprucht wird und irgendwann undicht wird. Das ist wahrscheinlich bei meiner Regenhose auch der Fall. Und das beschreiben aber auch viele RadlerInnen in Mountainbike- oder Trekkingforen, dieses Problem.
Was wir uns ja in der Redaktion alle gefragt haben, ist, muss man sich dann immer wieder neue Klamotten kaufen, wenn der Regen so langsam durch die Hose kommt? Oder geht es nicht irgendwie doch mal, dass man sich das nochmal irgendwie imprägnieren lässt oder so?
Also es ist schwer, da eine allgemeingültige Aussage zu treffen, denn es gibt ja so unglaublich viele verschiedene Materialien und auch sehr unterschiedliche Angaben, wie lange die halten und warum die undicht werden können. Aber nach allem, was ich bis heute gelesen habe, kannst du das mit dem Imprägnieren auf jeden Fall mal versuchen.
Okay.
Gerade wenn es eine qualitativ hochwertigere, atmungsaktive Jacke ist. Diese Imprägnierung auf der Oberfläche, die man da drauf hat, die sorgt ja dafür, dass das Wasser gar nicht erst in den Stoff eindringt, sondern so schön abperlt. Das ist gerade, wenn die ganz frisch sind, ne? Dann fallen die ganzen Wassertropfen immer runter. Dass diese Imprägnierung mit der Zeit nachlässt, das ist aber ganz normal, aber man kann sie anscheinend wieder reaktivieren.
Ah, okay. Wie macht man das?
Indem du die Regenjacke oder Regenhose einfach für eine halbe Stunde in den Trockner wirfst. Allerdings musst du checken, wie warm der sein darf, damit du dann nicht die atmungsaktive Membran unvorhergesehenerweise zerstörst.
Ja.
Und die Textilwissenschaftlerin Annemarie Grundmeier von der Pädagogischen Hochschule in Freiburg, die empfiehlt im SWR-Fernsehen, die Jacke davor noch zu waschen.
Erstmal sollte ich das Textil nochmal waschen, weil auch Schmutz darauf sein kann und dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit angenommen wird oder angezogen wird.
Genau, und dieser Schmutz, der ist nämlich so, dass der die Imprägnierung quasi stört. Deswegen sollte die Jacke auf jeden Fall vorher gewaschen werden. Und auch wenn du sie nachimprägnieren willst mit so einem extra Imprägnierspray, das empfehlen auch die Hersteller.
Ja, natürlich, die Hersteller, die empfehlen natürlich sowas immer, ne? Und sagen immer, ja, das funktioniert super.
Ja, das stimmt. Und die Erfahrungsberichte, die ich in vielen Foren gefunden habe, die gehen tatsächlich eher in die Richtung, dass das Nachimprägnieren nicht unbedingt so viel bringt.
Okay.
Aber ich würde sagen, ausprobieren ist eine Option. Auch wenn du dich am Ende entscheidest, taugt nichts, ich brauche doch eine neue Jacke oder eine Hose. Andererseits, meine persönliche Erfahrung ist eigentlich, dass auch eine undichte Regenhose eigentlich immer noch besser ist als keine Regenhose. Heute, meine Klamotten waren jedenfalls heute Morgen nicht komplett durchgeweicht, trotz halbe Stunde auf dem Fahrrad bei ziemlichem Regen, sondern nur ein bisschen klamm und sind dann auch wieder schnell getrocknet.
Ja, der Vergleich zu mir mit Nicht-Regenhose war anders. Ich war komplett durchnässt. Und deshalb war ich ja richtig froh, dass du noch ein Lifehack parat hattest, damit ich mich nicht so schlimm fühle in dieser nassen Hose. Hatte ich vorher nicht gehört, Klopapier unter die Hosenbeine stecken.
Ja, das habe ich auch mal von jemand anders erfahren, als ich selber in einer total nassen Jeans gesteckt habe. Das klingt ein bisschen komisch, aber es hilft wirklich ziemlich gut. Also aufs Klo gehen, Hose ganz runterziehen und über die ganze Länge der Beine einen Klopapierstreifen legen. Am besten einen doppelten Klopapierstreifen. Den kann man auch unten in die Socken stecken, weil wenn man dann die Hose wieder vorsichtig hochzieht, dann bleiben die auch da, wo sie sein sollen. Damit das Klopapier dann wirklich so eine extra Schicht zwischen deiner Haut und deiner Hose gibt. Und das Klopapier saugt dann relativ schön die Feuchtigkeit auf aus der Hose und hilft sehr gut gegen dieses fiese Gefühl, in einer nassen Hose rumzusitzen. Und nach einer Zeit kann man das Klopapier auch nochmal wechseln, wenn das schon feucht geworden ist. Aber so kann dann die Hose langsam trocken, ohne dass man sich dabei total fies fühlt und auskühlt.
Ja, ich sag's euch, wenn ihr aber da mittags schon auf der Toilette seht und euch Klopapier in die Beine schiebt, dann wisst ihr, irgendwas an eurem Tag ist schon schief gelaufen. Aber es hat geholfen. Wenn ihr eine Regenhose jetzt habt, die nicht mehr so gut funktioniert, solltet ihr die direkt neu kaufen oder aufpimpen? Na, wir haben euch mal ein paar Tipps gegeben, wie man das machen kann, wenn es so schüttet wie heute.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, habt ihr diese vermeintliche Nachricht von Bundeskanzler Olaf Scholz schon gehört?
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wende mich heute an Sie, weil unser Land einer schweren Bedrohung ausgesetzt ist. Einer Bedrohung, von der wir dachten, dass sie Vergangenheit ist.
Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat sich in einer Videobotschaft an die Menschen gewandt, um klarzumachen, dass er die AfD verbieten will. Naja, was auf den ersten Blick so aussieht und klingt wie Scholz, ist ein Deepfake. Hat er also nicht wirklich gemacht. Zumindest technisch ist es ein Deepfake. Die ganze Aktion ist vom Zentrum für politische Schönheit. Was die wollen und wie das so funktioniert, dazu hat Stefan Beuting für euch recherchiert.
Montagmorgen. Ich bin noch nicht völlig orientiert, öffne aber schon mal einen Newsletter, der mich über Online-Themen informiert und lese darin die Überschrift Deepfake Chancellor announces ban of Nazi Party. Echt jetzt? Der Chancellor ist natürlich Olaf Scholz und die Party die AfD. Und drin steht auch, wer der Urheber dieser gefälschten Regierungserklärung, dieses Deepfakes ist. Wobei die Macher selbst es gar nicht als Deepfake sehen.
Nein, also das ist Kunst und vor allem eine Projektion.
Stefan Pelzer, Zentrum für politische Schönheit, kurz ZPS, und mitverantwortlich für das Deepfake oder die Projektion. In jedem Fall dafür, dass wir darüber sprechen.
Wir denken, das ist die beste Rede, die Olaf Scholz nie gehalten hat.
In der Rede zieht der künstlich am Rechner erzeugte Scholz eine Linie. Von Chemnitz über den Mord am Regierungspräsidenten Walter Lübcke zur AfD. Dann ein Verweis auf deren ideologische Nähe zu den Nationalsozialisten. Und zack, gibt's nur scheinbar eine mögliche Option.
Meine Regierung wird zum 5. Todestag von Walter Lübcke am 2. Juni 2024 beim Bundesverfassungsgericht ein Verbot der Partei Alternative für Deutschland beantragen.
Wenige Stunden später äußert sich dann die Bundesregierung dazu, warnt allgemein vor Fake News, weil diese eben Menschen verunsichern könnten, und macht auch direkt klar, Zitat, das ist kein Spaß. Das behauptet auch kaum jemand, dafür ist das Ganze viel zu ernst. Denn erstens, Deepfakes sind ein Problem, weil sie Diskussionen in Demokratien schwieriger machen und Glaubwürdigkeit allgemein beschädigen können. Und zweitens, eine politische Debatte über ein Parteienverbot im Vorfeld zu Landtagswahlen, das ist auch nicht ganz ohne. Das müssen wir analysieren. Anruf deshalb beim Politikwissenschaftler und Psychologen Moritz Kirchner.
Sie haben sich viele Gedanken gemacht, was man hätte sagen können, wenn man tatsächlich Olaf Scholz wäre und genau das politisch durchziehen würde. Und daraus resultierend ist dann durchaus auch erstmal Respekt entstanden.
Gerade weil das ZPS lange nichts mehr von sich hat hören lassen, sagt Kirchner. Das hier wertet er als ein gelungenes Comeback. Auch weil hinter dem KI-Video eine große Homepage stecke. Unter anderem darin eine gefakte Alice Weidel.
Geschichtsrevisionistisch, verschweigt, verharmlost, leugnet, billigt oder glorifiziert die AfD die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus.
AfD-Führungspersonal wie Alice Weidel, Alexander Gauland und Björn Höcke erklären hier mit ihren künstlich erzeugten Stimmen, welche Zitate unter Ausgrenzung zu finden sind, welche unter Demokratiefeindlichkeit und eben unter Holocaust. In diesen Kategorien dann viele, viele Zitate von AfD-PolitikerInnen. Das ZPS nennt sie Beweise für die Verfassungsfeindlichkeit der Partei.
Die Website enthält 1500 Zitate aktuell von 350 Mitgliedern der AfD, die denen allen persönlich zugeordnet sind. Die sind echt, die sind kein Deepfake. Das bestreiten nicht mal die Zitierten, dass die echt seien.
Das Ganze ist eine heikle Kombination. Aus erstens Aufmerksamkeit durch deepgefakte Politprominenz und dann zweitens Belege, Zitate. Der feine Unterschied zwischen diesem Deepfake und anderen Deepfakes: dieses hier ist darauf angelegt, zu irritieren, zu polarisieren und nicht zu täuschen. Das ZPS muss jetzt hoffen, dass der Spagat funktioniert und dass vielleicht sogar manche, die bisher die AfD gewählt haben, ins Nachdenken kommen.
Und wenn die Leute dann sagen, ja, das ist was, das trage ich mit. Wenn das die 20% AfD-Wähler in Deutschland sagen, das finde ich voll in Ordnung, was hier gesagt wurde, dann sind wir sowieso verloren. Unsere Hoffnung ist es aber, hier aufzuklären.
Ob sich die Hoffnung erfüllt? Vielleicht zumindest für manche AfD-WählerInnen, meint Moritz Kirchner.
Das Szenario ist, dass Menschen aus dem politischen Raum sagen, sie haben eigentlich recht, daraus resultierend dann eben tatsächlich ganz, ganz viel darüber berichtet wird, wo, wie und an welcher Stelle die AfD eben verfassungsfeindlich ist. Und das heißt, dass Menschen, die aus Protest, aus Enttäuschung, Frust oder Ähnlichem jetzt bei der AfD landen, tatsächlich durchdenken, was ihr Wahlakt konkret bedeutet und dann in der Konsequenz die AfD schwächt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Richtig ungemütlicher Tag heute, ne? In ganz Deutschland. Da wünscht man sich woanders hin. Vielleicht in den Süden, in wärmere Gefilde. Zugvögel, die denken das nicht nur, die machen einfach. Also wenn es zu kalt wird in Europa, machen die sich los. Wie sie das schaffen, das hat Vogelforscher schon lange interessiert. Die müssen ja eine Art inneren Kompass haben, um zu wissen, wo sie hinfahren. Ne? Hinfliegen, genauer gesagt. Allerdings hat dieser Kompass versagt bei einigen jungen Waldrappen. Ein paar von diesen seltenen Vögeln, die sind aus der Gegend um Salzburg losgeflogen. Gelandet sind sie aber nicht im Süden, in der Toskana, sondern weit im Norden, in Dänemark und Schweden. Was da los war, darüber sprechen wir mit dem Ornithologen Johannes Fritz. Wie kam denn das? Also warum haben die Vögel sich vertan?
Zu dieser Frage kann ich eigentlich auch nicht wirklich eine schlüssige Antwort geben. Eben Tatsache ist, dass diese Jungvögel ganz deutlich in die entgegengesetzte Richtung nach Norden geflogen sind. Allerdings sehr zielstrebig und über große Distanzen, also gut orientiert, leistungsstark, aber nicht in die richtige Richtung.
Waren die zu jung, zu unerfahren? Kann das ein Faktor gewesen sein?
Es sind alles Jungvögel gewesen, ausschließlich, also Vögel dieses Jahres, die in der freien Wildbahn aufgewachsen sind. Und diese Jungvögel brauchen einmal Artgenossen, um vom Brutgebiet in das Wintergebiet geleitet zu werden, weil sie den Ort des Wintergebietes nicht kennen. Nun waren da keine Elternvögel dabei, also keine Erwachsenen. Und damit ist auch doch funktionell sozusagen schon eine Erklärung gegeben, warum sie in einer abweichende Richtung geflogen sind. Sie haben schlichtweg nicht gewusst, wo das Wintergebiet sich befindet.
Was für Probleme haben die Vögel dadurch denn jetzt? Weil da ist, ich sag mal, das Klima ja ein bisschen anders.
Ja, das Klima ist da anders. Sie sind ja da näher gestanden droben. 11 Vögel sind schon wieder zurückgekehrt. Ah. Also knapp die Hälfte dieser Vögel sind umgedreht und wieder ziemlich zielstrebig retour nach Salzburg und sind jetzt schon wieder am Weg weiter Richtung Süden, also in das richtige Wintergebiet. Die anderen sind noch im Norden, zeigen jetzt aber auch inzwischen gewisse Bewegung Richtung Süden, aber wahrscheinlich eher deswegen, weil sie dem Schlechtwetter ausweichen.
Sie arbeiten auch in einem Projekt, bei dem Zugvögel mit Minisendern ausgestattet und überwacht werden. Und einer der Vögel, die sich verflogen haben, der hatte nämlich auch so einen Sender. Was wissen Sie denn über diesen Vogel?
Also es haben mehrere dieser Vögel tragen Sender, dadurch wissen wir, wo sie sich aufhalten. Einer davon ist eben in Schweden droben, also der am weitesten nach Norden geflogen ist. Der war übrigens in Gefolgschaft von 5 Jungvögeln, die keine Sender getragen haben. Mhm. Jetzt hat er sich inzwischen aber offenbar von diesen anderen Vögeln getrennt, weil die Sichtmeldungen, die wir bekommen von Ornithologen, und das sind sehr viele Meldungen eigentlich, die weisen darauf hin, dass er inzwischen allein ist. Und er hat sich weiter nach Süden bewegt, er steht jetzt aber am Meer an, er müsste sozusagen über das Meer drüber jetzt, um noch weiter nach Süden zu kommen. Da sind wir jetzt einmal gespannt drauf, was er macht. Aber den Berichten der Ornithologen gemäß, die oder halt Waldrapp-Freunden, die den Vogel beobachten und uns berichten, geht es ihm noch gut momentan.
Jetzt wollen Sie in Ihrem Projekt ja auch den Waldrapp generell wieder in Europa ansiedeln. Ich habe es eingangs gesagt, ein sehr seltener Vogel inzwischen. Wie bringen Sie denn Vögeln aus Ihrer Zuchtstation bei, wohin die im Winter fliegen müssen?
Die Vögel, die wir aus Zoos nehmen, also die Küken, die wir dann aus Zoos nehmen und effektiv auswildern, denen zeigen wir die Route vom Brutgebiet ins Wintergebiet mit Hilfe von Ultraleichtfluggeräten. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, das zu tun. Das ist aber sehr essentiell, weil nur dann kann man diese Tradition wieder gründen und eben einen wilden Bestand aufbauen.
Das heißt, Ultraleichtfluggeräte heißt, sie fliegen da voraus?
Wir fliegen denen voraus. Ja, die werden von, also diese Küken nehmen wir mit wenigen Tagen Alter aus den Nestern, aus Zoozuchten. Die werden von menschlichen Zieheltern aufgezogen. Und diese menschlichen Zieheltern sitzen dann in Fluggeräten hinten drin als Co-Piloten. Und diesen Zieheltern fliegen die Vögel dann nach. So kann man sie mit Hilfe dieser Ultraleichtfluggeräte über hunderte und tausende Kilometer führen. Wir sind dieses Jahr erstmals nicht in die Toskana, sondern nach Andalusien hinunter. Das war eine Strecke von deutlich über 2000 Kilometer. Ah. Das ist uns gelungen, das geht, ja. Und die Vögel fliegen dann in weiterer Folge dieser Zugroute entlang zwischen dem Brutgebiet im Norden und dem Wintergebiet im Süden hin und her.
Aber das stelle ich mir ja auch spannend vor, dass man in so einem Ultraleichtflugzeug sitzt und die Vögel hinter sich her quasi fliegen hat. Sie haben das auch schon mal gemacht, oder?
Ich habe das schon oft mal gemacht. Ich bin Urgestein dieses Projektes und bin auch Pilot. Also ich muss sagen, also ich habe es jetzt schon 16 Mal bin jetzt schon mit den Vögeln so geflogen. Aber es ist immer wieder faszinierend. Man gewöhnt sich eigentlich an das nicht. Das ist jedes Mal wieder ein fantastisches Erlebnis.
Sagt der Ornithologe Johannes Fritz, der mit Ultraleichtflugzeugen die Waldrappen, eine Vogelart, schon oft in den Süden begleitet hat. Ein paar Jungvögel sind diesmal, als sie allein geflogen sind, plötzlich in Dänemark gelandet, statt in der Toskana. Keine Sorge, sie sind aber schon wieder auf dem Weg dahin, wo es warm ist.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.